lieben Zuschauer und Zuhörer, ich darf Sie jetzt schon zu unserer dritten Folge in unserer schönen kleinen Serie begrüßen. Und wie Sie erkennen, unser Dream Team ist hier wieder vereint. Und wir wollen mal wieder einige Sachen in Richtung ärztliche Aufklärung bei Urologen, Prostatakrebs und diverse Sachen erläutern. Und wen kann man sich da besser an seine Seite wünschen als Jörn? Ich begrüße dich. Hallo.
Hallo, Ludger.
Und wir wollen heute mal Folgendes machen. Der Patient geht jährlich zu seiner Vorsorgeuntersuchung. Und wir stellen uns jetzt einfach vor, wir sind beim Arzt, beim niedergelassenen Urologen. Und jetzt hat der niedergelassene Arzt eine Blutuntersuchung gemacht und es ist ein höherer PSA-Wert festgestellt worden.
Was nun? Wie geht's dann weiter? Also erstmal war es ja schon sinnvoll, dass der Patient zu dieser Früherkennungsuntersuchung gegangen ist.
Aber ja, das gehe ich davon aus, dass unsere Zuschauer das in der Zwischenzeit insbesondere auch auf gemerkt haben, wie wichtig Vorsorge ist.
Absolut richtig, aber es sind in Deutschland weniger als 20% der Männer, die diese Untersuchung tatsächlich auch durchführen. Ja. Also was passiert? PSA-Wert ist hoch, das kann ein Hinweis auf eine Prostatakrebserkrankung sein, ist nach den Leitlinien ja auch der Bluttest, der durchgeführt werden soll. Wenn der dann über 3 ist, dann soll eine weitere Abklärung erfolgen.
PSA-Wert?
Prostataspezifisches Antigen ist ein Eiweißprodukt, was nur innerhalb der Prostata, also von Prostatazellen gebildet wird.
Also wenn ich irgendwo anders eine Entzündung habe, am Knie oder sonst was,
nein,
ist das völlig ist unabhängig von
völlig unabhängig, das ist wirklich prostataspezifisch. Ja. Und wenn das über 3 ist, dann soll eine weitere Abklärung erfolgen, entweder beim Urologen, wenn das noch nicht, wenn der Hausarzt das jetzt zum Beispiel den Bluttest gemacht hat, oder der Urologe war ja schon vor Ort. Und dann geht es weiter. Und die Leitlinien, und das sehen wir auf dieser Folie hier, empfiehlt vor einer Probenentnahme aus der Prostata eine Bildgebung. Ja, und die kann man machen mittels MRT, also Kernspintomographie, oder auch mit einem Mikroultraschall, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber.
Also jetzt nochmal in der Reihenfolge. PSA-Wert wird festgestellt, dann Bildgebung empfohlen.
Genau. Und natürlich auch die Untersuchung beim Urologen durch den Spezialisten, durch den Fachmann. Da gehört auch dann eine Tastuntersuchung dazu, also die Tastuntersuchung der Prostata, die man sonst in der normalen Früherkennung nicht mehr macht. Aber da liegt ja dann eben Verdacht auf eine Tumorerkrankung vor. Dann macht die Tastuntersuchung auch Sinn. Ja. Aber vor einer Biopsie wird halt eine Bildgebung empfohlen. Und nicht so
Biopsie wäre die Probenentnahme.
Das ist die Probenentnahme, genau. Und das macht man eben nicht so wie früher, wo man dann eben gesagt hat, okay, PSA-Wert ist hoch, dann nehme ich jetzt mal Proben. Nein, man soll eben vorher eine
PSA-Wert,
Bildgebung Biopsie, genau. Und wenn die Bildgebung unauffällig ist, eben da kein Verdacht auf einen Tumor vorliegt, dann sollte man auch keine Biopsie durchführen.
Okay.
Ja. Und deswegen macht die Bildgebung Sinn. Nur leider ist es so, dass es zwar eine klare Empfehlung in den Leitlinien ist, nur die gesetzlichen Versicherungen bezahlen es trotzdem nicht.
Oh.
Oh, ja, da gibt es nämlich noch einen sogenannten gemeinsamen, wie heißt das, gemeinsamen Bundesausschuss, die darüber beraten müssen und zu dem Schluss kommen müssen, oh, das macht Sinn. Und das kann Jahre dauern. Und auch nie stattfinden.
Okay. So, wir haben die Reihenfolge festgestellt. Dann haben wir gesagt, warum ist Mikroultraschall besser als die normale Ultraschall?
Genau, also letztlich kann man die Prostata mittels Ultraschall untersuchen. Neben der Kernspin kann man natürlich auch einen Ultraschall machen, was erstmal viel einfacher ist als zu den relativ aufwendigen Kernspinuntersuchungen. Die Prostata kann man untersuchen, indem man vom Bauch her durch die Blase schallt quasi. Das ist aber nur sehr grob, da sieht man sehr wenig. Dann kann man vom Enddarm her schallen, das nennt sich transrektaler Ultraschall, also vom Enddarm mit einer Sonde die Prostata untersuchen. Das geht relativ gut. Allerdings muss man sagen, dass man Veränderungen, die auf eine Tumorerkrankung hindeuten, in dem normalen Ultraschall so gut wie nicht sieht oder sehr schlecht sieht. Das heißt, diese transrektale Ultraschalluntersuchung mit diesen normalen Sonden, die um die 10 Megahertz haben, sind gut dafür geeignet, die Größe der Prostata zu bestimmen. Aber schlecht dafür geeignet, Tumore zu finden.
Das heißt, der normale Ultraschall steht auch beim niedergelassenen Urologen?
Genau, das ist das, was eine typische Ausstattung einer urologischen Praxis ist, damit man eben die Prostata vernünftig für die große Größe untersuchen kann. Nur Tumorerkrankungen kann man damit eben schlecht
sehen. Und da setzen wir jetzt drauf?
Genau. Und woran liegt es? Das liegt daran, dass die Megahertz, je höher die Megahertzzahl ist, desto höher ist die Auflösung.
Okay. Ja?
Und die normalen Sonden reichen eben nicht aus, um eine entsprechende Auflösung zu erreichen, damit man das entsprechend sehen kann.
Okay. Ja?
Und deswegen führen wir einen Mikro-Ultraschall durch, das sind dann 29 Megahertz.
Das können wir hier in der Klinik
das
machen,
wir das hier
Gerät
machen.
Haben wir hier.
Das Gerät haben wir, und viele haben es eben nicht, weil es einfach auch teurer ist, als nicht in der normalen Ausstattung.
Aber das ist ja der Sinn und Zweck unserer Spezialklinik, dass wir auf den niedergelassenen Urologen aufbauen und der Spezialist hinter dem niedergelassenen Urologen sind.
Ja. Und hier sehen wir das Gerät, das heißt Exact View, das ist jetzt der Handelsname. Da sehen wir einmal das Gerät selber und dann hier die entsprechende Ultraschallsonde, mit der man dann die Untersuchung halt durchführt. Hier haben wir so ein Bild mal, und das ist auch so ein kurzes Video. Da sieht man eben schon sehr viele Strukturen, die man im normalen Ultraschall nicht sieht, einschließlich der Harnröhre. Sind wir hier. Das ist auch nochmal eigentlich ganz schön, ganz kurze Videos, aber da sieht man auch so richtig die Flüssigkeit, wie die sich hier bewegt in den Samenkanälchen. Die kann man im normalen Ultraschall nicht darstellen. Okay. Übrigens auch nicht im MRT. Das MRT reicht auch nicht aus, um das tatsächlich gut darzustellen. Das heißt, die Auflösung im Mikro-Ultraschall ist nochmal besser, als man das in der Kernspintomographie erreichen kann.
Okay.
Deswegen sind das sind auch.
Ist denn dann ein spezielles MRT für die Prostata trotzdem sinnvoll?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man eindeutig einen Befund sieht in dem Mikro-Ultraschall, kann man das in Frage stellen, ob man dann noch zusätzlich tatsächlich was so eine MRT-Bildgebung machen muss. Muss man, glaube ich, nicht, weil eben die Auflösung, das sehen wir, ich glaube mal, wo habe ich es denn, einen weiteren Bild. Hier haben wir es mal nebeneinander gestellt. Ne? Das MRT ist jetzt für den Laien schwierig, aber das hier ist diese Außendrüse der Prostata, die ist etwas hellere und hier ist es dunkel. Ne? Und da ist Tumor. Ne? Das mit Erklärung für den Laien auch ganz gut verständlich. Und hier sehen wir das im Mikro-Ultraschall. Ja, da ist so ein bisschen, ich lasse nochmal laufen und halte dann hier nochmal einfach an. Das ist so mit Erklärung ist das auch deutlich auffällig. Da ist ein Tumor.
Ja. Ja, und ich müsste sagen, meinen tiefsten Respekt davor, auf diesen Bildern sowas zu erkennen, da kann ich nur sagen.
Ja, okay, bisschen einsehen muss man sich natürlich. Aber deswegen kann man die Frage stellen, wenn ich im Mikro-Ultraschall tatsächlich was sehe, muss ich wirklich ein MRT machen oder nicht? Ich glaube, nein, da gibt es auch eine Einteilung, eine Graduierung der Auffälligkeiten. Die gibt's im MRT heißt das Pirates-System, 5 Stufen, und sowas gibt es auch mit dem Mikro-Ultraschall. Dann nennt sich das Primus-System. Wenn ich da eine Primus-5-Läsion sehe, dann ist das sicherlich etwas, wo man Proben draus entnehmen sollte und braucht nicht unbedingt noch ein MRT. Aber wenn das MRT vorliegt, was häufig bei Patienten der Fall ist, dann kann ich was Weiteres machen.
Die Bilder zusammenfügen?
Die Bilder wieder zusammenführen. Und das
sage ich jetzt mal laienhaft, so aus meiner...
Genau.
Ne, wenn man zwei unterschiedliche Datenquellen hat, ob man die vielleicht zusammenführen kann.
Und genau, und deswegen haben wir hier nochmal, ich habe es auch nochmal angehalten, hier so einen auffälligen Bereich. Und dann sieht man auch hier in der Fusion, das heißt, dort ist dann das Kernspinnenbild hineingebracht. Und dort kann man dann eben den auffälligen Bereich vorher markieren und dann nochmal gezielter Proben aus diesem Bereich auch entnehmen. Und von daher macht es durchaus Sinn, wenn man MRT-Bilder hat, diese auch zu
machen. Gutes Stichwort, ja. Proben entnehmen, weil wenn ich jetzt hier, wir haben ja gesagt, wir nehmen Bilder. Und jetzt kommen wir mal dazu, tatsächlich, ich muss Proben entnehmen.
Ja.
Wie geht das? Wie macht man sowas? Weil die Prostata ist ja nun mal schön tief drin.
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Also früher heißt bis vor eigentlich, sagen wir, 3 Jahren oder so. Also früher ist in der Medizin manchmal auch ziemlich kurz.
Wollte ich gerade sagen, bis vor 3 Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Also ja, das ist nicht unbedingt lang. War eigentlich der Standard, dass man Proben vom Enddarm her entnommen hat. Also
vom Enddarm her?
Vom Enddarm, also das heißt die Sonde...
Hygienemäßig?
Genau, die Sonde in den Enddarm gesteckt hat und darüber dann die Nadel in die Prostata eingebracht hat. Der Weg ist kurz, weil man nur durch die Darmwand durchstechen muss. Ja, das sind nur wenige Millimeter. Aber den Darm kriegt man nicht sauber. Das geht nicht. Das heißt, man hat ein Risiko, was im Bereich von 5% ist, dass trotz einer Antibiotika-Prophylaxe, also einer vorsorglichen Gabe eines Antibiotikums, eine Prostataentzündung auftritt und die ist sehr unangenehm. Das ist eine Organentzündung, das heißt, da kriegt man 40 Fieber und ist allgemein schwer krank, muss ins Krankenhaus und muss dann Antibiotika über die Vene bekommen. Also etwas, was man meinen sollte. Deswegen ist das eigentlich nicht mehr zeitgemäß, sondern die Proben sollte man vom Damm her
jetzt
entnehmen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was macht man jetzt? Ja,
vom Damm, ne, also vom Damm. Der Damm ist der Bereich zwischen dem Anus, also der Öffnung des Enddarms und dem Hodensack. Und das kann man desinfizieren wie jeden anderen Bereich. Und dann ist die Infektionsgefahr so gut wie null. Ne? Und deswegen macht man auch keine Antibiotika-Prophylaxe, sollte man sowieso vorsichtig sein mit Antibiotika-Gaben. Ne? Resistenz ist in allen Zeitungen, kommt das immer wieder, dass die Resistenzen zunehmen. Deswegen so möglichst keine Antibiotika und das ist eben nicht notwendig, wenn man es vom Damm her macht. Das kann man in örtlicher Betäubung machen. Ich persönlich mache es eigentlich lieber in einer kurzen Narkose und die meisten Patienten finden das auch besser. So machen wir es hier typischerweise, außer der Patient will was völlig anderes, dann kann man es auch anders machen. Aber so ist es dann aus meiner Sicht eigentlich das Optimierte.
Und dann stichst du praktisch in die Prostata rein und entnimmst
eine ganz kleine
Probe an der Stelle, wo du...
Genau, also das Vorgehen, also ist auch wieder von den Leitlinien vorgesehen, dass man aus auffälligen Bereichen mehrere Proben macht.
Mehrere,
also 4 oder auch noch mehr, um auch sicher da Gewebe zu haben. Das ist eine Hohlnadel, die da eingebracht wird. Und das ist dann so eine 15 bis 20 Millimeter lange, sehr dünne Probe letztlich entsteht. Und wenn es die Erstbiopsie ist, dann sollte man aus anderen Bereichen der Prostata auch noch Proben systematisch entnehmen, damit man nicht was übersieht.
Tut das der Prostata nichts? Oder ist das, wenn man da eine kleine Probe entnimmt, da stelle ich mir als Laie vor, man entnimmt ein bisschen Gewebe aus so einer Prostata. Was hat das?
Ja, das hat eigentlich keine langfristigen Auswirkungen. Okay. Also kannst du jetzt ja 2 Fragen stellen. Das erste ist, was passiert überhaupt? Also gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen? Ja, schon. Der Urin kann blutig werden oder der Samenerguss verfärbt sich auch bräunlich. Das sieht komisch aus, ist aber erstmal nicht gefährlich.
Hört sich jetzt nicht dran.
Genau, und das Zweite ist die Frage, die auch immer wieder gestellt wird, ist durch die Probenentnahme, führt es dazu, dass der Tumor sich verschlechtert, also wenn ich den Tumor reinsteche. Okay. Zumindest gibt es in der Literatur daraufhin keine Hinweise, dass dem so ist. Und die Probenentnahme bei Tumoren ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich in der Medizin. Bei Blasentumoren schneidet man die ja auch, schneidet man durch Tumor durch und trägt den Tumor ab.
Ja.
Oder bei Brustkrebs werden auch Proben entnommen. Wenn es allerdings sehr eindeutig ist mit der Bildgebung, also dass man eigentlich sicher sein kann, dass da Tumor ist, kann man diese Frage schon stellen, muss ich wirklich eine Probenentnahme machen oder kann ich auch eine Operation durchführen, ohne das gemacht zu haben? Da können wir aber nochmal eine extra Folge zu machen, weil da sind wir schon wieder auf einer anderen Thematik und das ist auch eine heiße Diskussion und machen nicht viele, wir tun das aber, ja, wenn es denn sinnvoll ist. Ich habe hier noch eine Folie. Ist denn diese Mikro-Ultraschall-Probenentnahme besser als die MRT-Biopsie? Darüber gibt es keine echten Informationen, aber sie ist mindestens gleich gut und das ist auch in JAMA, in diesem relativ bekannten Journal, in diesem Jahr publiziert worden, dass es gleich gut ist, also dass ich gleich hohe Trefferquoten habe. Und das ist eigentlich sehr überzeugend, dass Mikro-Ultraschall etwas ist, auch wenn es in den Leitlinien noch nicht drinsteht, weil es eben diesem Jahr erst publiziert. Das braucht dann immer mehrere Jahre, bis es dann auch in Leitlinien auftritt. Aber da sind wir schon so, dass wir da eine gute Alternative oder Ergänzung zum MRT bei uns im Angebot haben.
Dieses Mikro-Ultraschall scheint ja wirklich eine sehr, sehr gute Alternative und eine fortschrittliche Technik zu sein. Wo wird das angeboten, Mikro-Ultraschall?
Ja, das gibt nicht viele Kliniken, die das in Deutschland anbieten. Also es sind wenige. Ja, also hier in der Region sind wir die Einzigen, die so ein Gerät haben. Ja.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja. Genau, das hatten wir eigentlich schon besprochen, nicht? Dass man vor einer Biopsie eine Bildgebung machen soll und dann eben vom Damm entnehmen soll und nicht vom Enddarm. Das ist so der Stand, wie man es heute durchführen sollte.
Praktisch ja. State of the Art, genau. Wenn man so eine Behandlung macht.
Ja, ich glaube, dann sind wir heute.
Ich fand es wieder super interessant, viele Sachen gelernt, auch diese Abstufung der einzelnen Schritte, auch die Zusammenarbeit zwischen dem niedergelassenen Urologen, meine Damen und Herren, dass Sie nicht Ihren niedergelassenen Urologen in Anführungszeichen verlassen müssen, sondern dass wirklich wir Ihnen helfen, wir als Spezialklinik helfen Ihnen und dem Urologen und danach zur Nachsorge kann man ja auch gerne wieder zurück, oder sollte man auch wieder zurück.
Geht der Patient natürlich wieder zurück.
Geht der Patient wieder zurück zum Urologen.
Selbstverständlich.
Von daher, Jörn,
Ludger,
ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für deine Fragen. Ja,
und es war mal wieder sehr interessant, auch diese ganzen Abläufe kennenzulernen und sagen wir mal etwas Klarheit da reinzubringen und meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen auch einfach ich will nicht sagen die Angst, aber die Bedenken davor zu nehmen, solche Untersuchungen zu machen, es nicht anbrennen zu lassen.
Absolut.
Und,
und wenn es gefallen hat, wie immer.
Hinterlassen Sie ein Like, wir freuen uns.
Abonnieren und gerne auch Kommentare bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank. Wir freuen uns auf Sie, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen mit einem interessanten Thema. Mir fallen so viele Sachen ein, dass ich im Moment noch gar nicht weiß, womit wir beim nächsten Mal weitermachen.
Ich weiß auch noch nicht.
Du kannst davon ausgehen, mir fällt was ein, womit ich dich nicht mit einer Nadel löchere, sondern thematisch löchere.
Sehr gut, okay.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns.
Tschüss.